Wir beten. Jesus, das ist unser Wunsch, dass du uns Herz und Ohren öffnest, dass dein Wort in unser Leben, in unser Denken, in unser Tun und Wollen hineinfallen kann und dass es Veränderung bewirkt, dass es uns die Augen öffnet für dich, für deine Realität. Wir bitten dich, Herr, dass du kommst und jetzt auch die Verkündigung deines Wortes segnest, dass du uns hilfst, es aufzunehmen und nicht nur für uns zu behalten, sondern es auch umzusetzen und anderen Menschen zugänglich zu machen. Herr, danke für deinen Segen heute Morgen, danke für deine Gegenwart. Amen. Im Zusammenhang mit der diesjährigen Jahreslosung, die ja aus dem 1. Thessalonicher Brief stammt, kann jemand die Jahreslosung mal eben gerade so reinrufen? Oh, was war das nochmal? Ja, super. Eins, setzen. Genau. Paulus schreibt das im 5. Kapitel: Prüft alles und behaltet das Gute. Mein Wunsch ist heute Morgen, dass auch bei der Predigt was Gutes dabei ist, das ihr behalten könnt und mitnehmen könnt und dass euch auch für euer eigenes Leben, für euren eigenen Glauben hilft. Ich würde gerne mit euch gemeinsam so die ersten Verse die Verse 2 bis 10 im ersten Kapitel von Thessalonich lesen. Da heißt es: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden in Heiligem Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkündigen über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Also die Gemeinde in Saloniki oder Thessalonich war in ganz Griechenland bekannt. Die war im Gespräch. Das war Gesprächsthema unter Christen und auch darüber hinaus. Man sprach über sie, sie war also Thema. Was war eigentlich so interessant? Was war so Gesprächsthema? Warum hat man über diese Gemeinde gesprochen? Hatten sie ein riesiges Gebäude, das alle bewundert haben wie eine große Kathedrale? Nein, das hatten die gar nicht. War es vielleicht die tollen Anbetungsgottesdienste, die da stattgefunden haben? Oder die Heilungsgottesdienste, in denen Menschen gesund geworden sind? Wofür waren sie bekannt? Aus dem Text heraus werden für mich drei Dinge deutlich, die uns allen nicht unbedingt neu sind. Ich weiß, diese drei Begriffe sind so landläufig bekannt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei sind markante Merkmale der Gemeinde gewesen. Das waren also Kennzeichen. Dafür war die Gemeinde bekannt, Land auf, Land ab. Für den starken Glauben, für diese innige, für diese aufrichtige, für diese hingebungsvolle Liebe und auch für die Hoffnung der Christen, die sie ausgestrahlt haben. Jetzt überleg mal, wenn Glaube, Liebe, Hoffnung die DNA der Gemeinde in Thessalonich war, was ist die DNA der Gemeinde Essen-Nord? Was ist eure DNA? Was ist Kennzeichen der Gemeinde? Wenn andere über Essen-Nord sprechen, worüber sprechen sie dann? Über die tolle Atmosphäre, die man vorfindet im Gottesdienst? Über die liebevolle Zuwendung Einzelner, mit denen man super Gespräche führen kann? Worüber reden Menschen, wenn sie über eure Gemeinde reden? Worüber reden Leute hier im Stadtteil, wenn sie an eure Gemeinde denken? Ich kann euch sagen, worüber Leute im Stadtteil Frohnhausen reden, wenn sie über unsere Gemeinde reden. Ja, das ist doch die Gemeinde, da kommen die Sonntagmorgens mit den Autos angefahren, nehmen uns die letzten Parkplätze weg und dann hauen sie wieder alle ab. Schade. Ja, es gibt auch noch andere Themen, aber das ist so etwas, was sich irgendwie so in den hier und da, was man wiederfindet in Gesprächen. Oder ist es so, dass bekannt wird, dass hier in der Gemeinde Menschen sind, die sich um andere kümmern, die benachteiligt sind, die vielleicht sogar schwierig sind, die in schwierigen Verhältnissen leben und die Hilfe brauchen? Was ist das Thema, wenn die Gemeinde zum Thema wird? Oder andersrum gefragt, was würde dem Stadtteil Frohnhausen fehlen, wenn Essen-West nicht mehr existieren würde? Was würde dem Stadtteil Altenessen fehlen, wenn die Gemeinde Essen-Nord nicht mehr existieren würde? Was würde der Stadt Essen fehlen, wenn die Gemeinden nicht mehr existieren würden? Also was macht uns aus? Was strahlen wir aus als Gemeinde? Würde es auffallen, wenn es uns nicht mehr gäbe? Also in Thessalonich war es dieser Dreiklang von Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei machen doch das Leben eines Christen aus, oder? Das ist doch eigentlich unsere DNA. Daran müssten wir doch erkennbar werden oder erkennbar sein. Paulus macht deutlich, womit es in Thessalonich begonnen hat, wodurch die Grundlage für die Gemeinde eigentlich gelegt wurde. Und zwar, wenn jetzt mal die nächste Folie kommt, genau. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft, in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das heißt, in der letzten Konsequenz, Verkündigung des Wortes Gottes ist die Grundlage für die Gemeinde, ist die Grundlage für die Ausrichtung einer Gemeinde und ist der Wegweiser für die Entwicklung in der Gemeinde. Hier wird es auch nochmal deutlich so, ja, oder wurde es in der Vorbereitung auch nochmal für mich deutlich, wie stark die Verantwortung auch hier ist bei der Vorbereitung für Verkündigung. Paulus hat ja manche Kritik eingesteckt, so für die Art und Weise seiner Verkündigung. Ich weiß gar nicht, vielleicht war er rhetorisch nicht besonders begabt, kann sein, das hat man ihm auch vorgeworfen. Hat vielleicht nicht besonders geglänzt. Aber was er gemacht hat, das waren nicht nur allein seine Worte, sondern er hat die Kraft Gottes und den Geist Gottes in seinem Leben präsent verspürt und auch in der Kraft Gottes verkündigt. Und hier setzt vielleicht auch nochmal, wenn ich jetzt nochmal auf die Jahreslosung zurückkomme, die Jahreslosung ein. Prüfet alles, das Gute behaltet. Wo ist die Verkündigung in der Gemeinde vom eigenen Gebet begleitet? Wo bereite ich mich, wenn ich in den Gottesdienst komme, auch innerlich darauf vor? Oder wo bete ich auch für die, die hier verkündigen? Wo lege ich sie Gott hin und bitte darum, dass er seinen Geist gebraucht und durch die Menschen, die hier vorne stehen und verkündigen, auch redet? Auch nicht nur einfach bla bla, sondern wirklich, dass das Wort in die Herzen fällt. Und das spürt man doch auch, ob Gottes Geist uns anrührt, ob wir angesprochen sind, angerührt sind und ob das etwas mit uns macht. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle als Gemeinde genau nochmal vielleicht auch neu denken, neu handeln müssen. Ich weiß, Anfang April kommt, glaube ich, jemand in einen Gottesdienst von Gemeinsam für Essen. Genau, jetzt muss ich mal überlegen, der Name ist mir jetzt entfallen, kommt aber gleich wieder. Das macht das Alter, Mann. Ingolf Elze, jetzt ist es da. Der kommt Anfang April ins Leithaus zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Und ich weiß noch genau, dass er einmal Bilder gezeigt hat von der Gemeinde, als es ums Grillen ging. Da war die Gemeinde voll und da standen die Schlange, die Leute. Und dann hat er ein Bild gezeigt, wo die Gemeinde zur Gebetsstunde ging. Sah etwas anders aus. Und hat gesagt, er hat da seine Gemeinde auch ermahnt. Gesagt, Mensch Leute, worum geht's eigentlich? Und ich glaube, wir sind auch hier herausgefordert. Ich kann mich daran erinnern, Charles Haddon Spurgeon, bekannter Baptistenprediger im, ich glaube, 19. Jahrhundert in England, der dann mal jemanden herumgeführt hat durch seine Kirche und dann die Tür aufgemacht hat. Und da saßen ganz viele, ich sage jetzt mal wahrscheinlich hunderte von Betern. Und er sagte dann den Leuten, die er herumgeführt hat, das ist unsere Gemeindeheizung. Da wird das Feuer in der Gemeinde geschürt durch die Beter. Und ich glaube, dass wir auch als Gemeinde da herausgefordert sind, das Gebet für die Gemeinde, für einzelne Geschwister, für das Geschehen überhaupt in dieser Welt nicht zu vernachlässigen, sondern vor Augen zu haben. Aber es beginnt mit der Verkündigung des Wortes Gottes und aus der Verkündigung erwächst der Glaube. Die nächste Folie, ihr habt das Wort aufgenommen oder angenommen, steht hier. Und da wird es auch schon ein bisschen kompliziert. Da beginnt schon Kampf und damit beginnt auch der Glaube. Ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis. Wo Gottes Wort verkündigt wird, löst es etwas aus, löst es Reaktionen aus. Es bleibt nicht ohne Reaktion. Oder andersrum, schade, wenn es keine Reaktion gibt. Also ich empfinde es als Verkündiger auch als Spannung. Einerseits freut man sich natürlich, wenn man nach dem Gottesdienst Menschen hat, die sagen, ach danke für das Wort, ne, und so hat mich ermutigt und ne, es war eine tolle Predigt, so, ja. Ich glaube, das war auch Spurgeon, der dann mal zu jemandem gesagt hat, der zu ihm kam und sagt, super Predigt. Und dann sagte Spurgeon, danke, das hat mir der Teufel auch gerade gesagt. Verkündigung, Predigt ist doch nicht dazu gedacht, dass der Verkündiger gelobt wird. Verkündigung soll etwas auslösen in uns. Ich sag mal, prima, wenn es Ermutigung verursacht oder auslöst. Prima, wenn es den Glauben festigt, wenn ich den Glauben bestätigt, das ist alles gut. Aber bei der Verkündigung des Evangeliums kommt es auch immer zur Konfrontation. Zur Konfrontation mit Lebensstilen, die nicht passen zum Wort Gottes. Mit Lebensstilen, mit sündhaften Verhaltensweisen. Und schon ist ein Kampf in einem Menschen ausgelöst und manchmal auch darüber hinaus. Dann kommt es zu Widerspruch, zu Gegenwehr, manchmal zur richtigen Aggression. Da kommt es dann zu Feindschaft oder Entzweiung, da ist Spaltung, da ist Kampf. Wort Gottes oder Verkündigung des Wortes bleibt nicht ohne Reaktion. Und da ist die Frage an jeden Einzelnen, wenn ich das spüre in mir, dass sich da etwas, dass etwas rebelliert gegen das, was verkündigt wird, mache ich jetzt so weiter wie bisher oder setze ich mich damit auseinander? Lasse ich diese Kritik des Wortes Gottes an mein Leben zu? Da ist dann manchmal Kampf angesagt, weil sofort andere kommen und sagen, sag mal, spinnst du jetzt? Willst du jetzt so ein extremer Christ werden? Was ist los mit dir? Willst du ein frommer Spinner werden? Paulus und sein Team hatten sofort Gegner. Die haben gesagt, ihr bringt alles durcheinander bei uns. Ihr seid gegen den Staat, ihr seid gegen die gängige Religion, ihr seid gegen die Tradition, ihr seid gegen Religiosität, gegen unsere Tradition und unseren Lebensstil. Und da war auf einmal Tumult in Thessalonich, da war Aufruhr, da war Spaltung. Bei Nacht und Nebel mussten Paulus und sein Team dann kurze Zeit später, nach 3 Wochen, also verschwinden. In Apostelgeschichte 17 kann man diese ganze Geschichte mal nachlesen, wie das war in Thessalonich. Und da sind auf einmal Welten aufeinander geprallt, die deutlich gemacht haben, Gott möchte mehr. Gott möchte eine Wandlung auch unseres Lebens. Und da, wo Evangelium verkündigt wird, passiert das heute auch. Natürlich, es passiert Kampf. Es passiert manchmal auch Entzweiung. Aber, und das ist das Schöne, es passiert auch echte Freude. Und das ist die nächste Folie. Ihr habt das Wort mit großer Freude aufgenommen, die der Heilige Geist in euch ausgelöst hat. Zum Glauben kommen heißt doch auch diese Freude des Heiligen Geistes, die Freude Gottes in unser Leben hineinzubekommen, aufzuleben. Auch wenn sich manchmal innere Kräfte dagegen wehren, aber ganz neue Kräfte kommen, überwältigende Kräfte, lebenserneuernde Kräfte. Die nächste Folie, ihr habt euch bekehrt, das heißt umgewendet, hin zu Gott, weg von den Götzen. Glaube ist immer eine Bewegung weg von und hin zu. Weg von den Abgöttern, sagt Paulus, hin zu Gott. Einmal grundsätzlich, aber dann ist es auch immer wieder so eine Bewegung. Also einmal macht man einen Anfang im Glauben, einen Anfang mit Jesus, aber es ist immer wieder neu, jeden Tag neu eine Herausforderung. Die Richtung ändert sich, wenn ich an Gott glaube. Man kann auf diese Welt ausgerichtet sein und dann sind Dinge mir wichtig wie Geld, Besitz, Karriere, Ansehen, Ehre, Spaß, Sport, Spiele, was weiß ich. Es kann vieles sein, was im Zentrum meiner Aufmerksamkeit ist. Und was im Zentrum meiner Aufmerksamkeit ist, was für uns das Höchste und das Größte ist, das ist unser Gott. Das Wort für Götze kann auch mit Bild oder mit Idol übersetzt werden. Wie viel Zeit verbringe ich für das eine oder das andere? Und das kann ich mal in Relation setzen zu der Zeit, die ich mit Gott verbringe. Das ist für mich selber immer wieder eine neue Herausforderung, eine neue Frage auch. Wie viel Zeit möchte ich wirklich in der Gemeinschaft mit Gott auch verbringen? Und ich glaube, dann weiß ich auch, wenn ich da mal mich dieser Prüfung stelle, in welche Richtung mein Leben geht, was mein Leben bestimmt. Ein Christ ist jemand, der auf Gott ausgerichtet ist, der von Gott her bestimmt wird und von dort her auch seine Maßstäbe für sein Denken, für sein Leben erhält. Und das bestimmt dann meine Entscheidung. Glaube ist etwas Dynamisches, das bleibt ja nicht stehen, das ist nicht ein für alle Mal abgehakt, sondern das ist eine tägliche Herausforderung, von den Mächten dieser Welt weg mich hinzuorientieren zu Gott. Und von ihm her meine Antworten zu erwarten. Und wo dieser Prozess der Hinwendung zu Gott zum Stillstand kommt, wo ich nicht mehr in Bewegung bin auf Gott zu, wo ich zum Stillstand komme, da fängt eigentlich ein Sterbeprozess an. Der Glaube stirbt, wenn diese Hinwendung und wenn diese Nähe zu Gott verloren geht und nicht mehr gesucht wird. Die Gemeinde in Thessalonich war bekannt dafür, dass sie sich zum Glauben an den Gott der Bibel bekehrt hatte und das war ihnen abzuspüren. Die lebten anders, darüber wurde gesprochen, das war das Thema, das war der Unterschied. Wo mache ich persönlich einen Unterschied? Wo merken andere, bei dem läuft das Leben anders? Der hat andere Schwerpunkte in seinem Leben gesetzt. Merken das andere? Merken das Familienmitglieder? Merken das Nachbarn? Merken das Freunde? Ich finde, es ist eine Herausforderung. Oder schwimme ich mit allen Trends und damit ich ja nicht auffalle? Ich glaube, an irgendeiner Stelle muss es so etwas geben wie so ein Unterscheidungsmerkmal. Ich weiß, dass wir auch ganz normale Menschen sind und im ganz normalen Leben stehen, aber es muss auch irgendwo so diese Erkennungszeichen geben, die anderen deutlich machen, der hat sein Leben und all das, was er auch an Schwerpunkt hat und an Glauben hat, auf Jesus gesetzt. Liebe ist in der Bibel ja kein Gefühl, das einen so plötzlich überkommt, so etwas höchstens, das ist dann höchstens Verliebtheit, ne? Die nächste Folie, ein Kennzeichen der Gemeinde in Thessalonich war die Arbeit oder Mühe in der Liebe. Also von Gott geliebt, in der Liebe arbeiten und mühen und dem lebendigen Gott dienen. Auch in den Mitmenschen, das war Gemeindeprogramm. Da haben sie sich investiert. Glaube ist ja zunächst im Herzen, dass ich für mich klar mache und damit erstmal nicht sichtbar für andere. Von außen wird er sichtbar oder wirkt sich aus in der Liebe, wenn er echt ist. wenn mir an der Verbindung zu Gott etwas liegt, also wenn mir das wichtig ist, dann wird es auch sichtbar. Denn wenn mir an einem Menschen etwas liegt, dann wird das doch auch sichtbar. Sei es durch vielleicht Blumen, die ich mal verschenke, oder Worte, die ich sage, liebevolle Worte. Liebe bleibt nicht innen. Sie wirkt nach außen, sie wird sichtbar. Liebe zu leben ist gar nicht so einfach, weil man auch immer wieder auf Widerstände in sich selber spürt und auf eigene Widerstände stößt. Weil Liebe kostet ja auch etwas, kostet Zeit, Liebe kostet Mühe, Liebe kostet die Mühe auch, sich Gedanken zu machen. Was tut dem anderen gut? Wie kann ich dem anderen helfen? Ich kann aber nur das weitergeben, was ich selber empfange. Und das gilt auch für die Liebe. Und der Glaube öffnet den Zugang für die Liebe Gottes, die überreich ist, die wir ja auch immer wieder besingen, die ja auch nicht aufhört, sondern wie eine Quelle ist, die immer wieder gefüllt ist, die nie versiegt. Wenn ich das erlebe und erfahre, dass Gott mich annimmt, mich liebt, dass ich heil werde, dann kann ich andere annehmen und in Liebe begegnen. Die nächste Folie, die Quelle ist der Glaube und vom Ziel spricht die Hoffnung. Da heißt es, euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, eure Geduld in der Hoffnung. Und in Vers 10 mit anderen Worten, ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Götzen, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu erwarten seinen Sohn aus dem Himmel. Da kommen alle drei zur Geltung, Glaube, Liebe und Hoffnung. Wo ich mit Gott eins geworden bin im Glauben und in der Liebe, da habe ich auch diese Hoffnung in mein Leben hineingesetzt bekommen, weil Gottes Ziele dann zu meinen Zielen werden. Dass ich dann nicht mehr auf eigene Ziele ausgerichtet bin, sondern dass Gott mir die Sicht gibt für sein Werk, für sein Reich, für seine Ziele. Wir schaffen und erreichen und lösen hier nicht alles. Ich glaube, wer das will, der überfordert sich auch selber. Und das heißt, die Freude und das Leben selber bleiben dann auch auf der Strecke. Sie bleiben auf der Strecke, weil sie nicht bis zum Ziel sehen. Und das ist die Frage, was hilft uns da zur Balance, zur Entspannung zwischen Kampf und Einsatz und fröhlicher Gelassenheit, zwischen Enthaltsamkeit und Genusssucht? Was hilft uns zwischen Hektik und Langeweile? Das ist doch die Hoffnung. Was lässt uns aushalten, wenn es schwierig wird? Was ermöglicht Freude auch im Leid? Was tröstet uns angesichts des Todes? Was hilft uns nicht verzweifeln, wenn wir auf manche politische Entwicklungen gucken? Was lässt uns selbst in unserer Gemeinde, wie sie ist, unseren Glauben fröhlich und verbindlich leben? Das ist die Hoffnung. Die in Gott begründete Hoffnung. Dadurch, dass Gott in uns ist und mit uns schon angefangen hat, wo die Auszahlung schon eingegangen ist, weiß man, der Rest kommt noch. Ja, die Anzahlung hat Gott schon geleistet. Wo Gott angefangen hat, da macht er seine Sache fertig. Und das verheißt er auch, dass er uns nicht alleine lässt, sondern dass er uns trägt und dass er treu ist und dass er mit uns geht. Klar, das Endergebnis sehen wir jetzt noch nicht. Das kommt noch. Glaube, Liebe und Hoffnung, wo sie echt und lebendig sind, da fallen sie auf, da bleiben sie nicht für sich, da fallen sie auf und da wird dann auch darüber gesprochen. Und Herausforderung für uns alle, unsere Redeweise, unsere Denkweise, unsere Handlungsweise auf den Prüfstand des Lichtes Gottes zu stellen und das Gute zu leben, damit Menschen in unserem Umfeld angesteckt werden, damit sie herausgefordert werden, damit sie neugierig werden auf den Gott der Liebe, der uns Hoffnung und Zuversicht gibt für unser Leben. Und das wünsche ich uns von Herzen. Amen. Lieber Herr, als deine Kinder stehen wir vor dir und möchten dich bitten, komm und begleite du uns doch. Halte bitte deine schützende und bewahrende Hand über uns. Herr, wir brauchen das, dass du kommst und unser Leben segnest und dass du es zum Segen setzt für viele andere Menschen. So bitten wir dich, dass du uns jetzt segnest und behütest. Amen.